Schwarz, bei mir Rot, geistliche Lieder. Dank, o Vater, deiner Gnade, deiner Liebe, deiner Macht, dass du von des Sünders Pfade uns so nah zu dir gebracht. Aber, Vater, rufen Kinder, aber wir erlösten Sünder, ja, als Söhne sagen wir, durch den Geist das aber dir. Fern von dir mit Fluch beladen, lagen wir in Sündennacht. Christi Blut hat uns aus Gnaden von dem Fluche frei gemacht. Du hast ihm dem Sohn gegeben uns Erlösung, ewiges Leben. O, wir danken dir dafür, aber, Vater, preis sei dir.
Ja, unser Gott und Vater, was ist das für ein Segen, für eine Freude, dass wir dir, Vater, sagen können. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass dies möglich wurde, weil der Herr Jesus gekommen ist, um dich zu offenbaren. Und wir beten dich an dafür, dass du ihn gegeben hast zu unserem Heil, unserer Errettung, damit wir jetzt als Anbeter zusammen sein können, um ihn vor dir anzubeten. Und Lob und Dank dafür. Amen.
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 Können wir das Lied Nummer 116 singen? Lied 116.
Gottes Unschuldig am Kreuze Stamme geschlachtet, befunden stets geduldig, wie wohl du warst verachtet, als Sünd hast du getan. Sonst müssten wir verzagen, Anbetung dir, o Herr Jesu. Du hast für uns gelitten mit Gott, du immer versöhnet, hast uns das Heil erstritten und uns mit Gnade gekrönet. Jetzt freuen wir uns alle mit lautem Jubelschalle Anbetung dir, o Herr Jesu.
Ich habe heute Morgen in den Chroniker gelesen. Ich bin jetzt bei 2. Chroniker 30, also kurz vor Ende eines Jahreszyklus. Noch 4, 5 Kapitel, dann ist auch das Jahr wieder rum. Aber was mir da so aufgefallen ist, als ich das gelesen habe, das werde ich dir jetzt gleich vortragen. Kontext: Jehiskia und seine Herrschaft. Das war wieder mal so ein König, der wie sein Vater David wandelte und recht tat, was recht war in den Augen Jehovas. Er hat dann unter anderem den Tempel reinigen lassen und wollte Passa feiern. Und das hat er auch dann am 2. Termin gemacht, weil der 1. nicht ging. Und dann hat er etwas getan, was phänomenal war. Er hat nämlich ganz Israel eingeladen. Ich lese das mal vor, ab Vers 5. 2. Chroniker 30, ab Vers 5. Und sie setzten fest, einen Ruf ergehen zu lassen durch ganz Israel, von Beersheba bis Dan, dass sie kämen, um Jehova, den Gott Israels, Passa zu feiern in Jerusalem. Denn sie hatten es lange Zeit nicht gefeiert, wie es vorgeschrieben war. Und die Läufer gingen mit den Briefen von der Hand des Königs und seiner Obersten durch ganz Israel und Juda und nach dem Gebot des Königs. Und sie sprachen: Kinder Israel, kehret um zu Jehova, dem Gott Abrahams, Isaaks und Israels. So wird er umkehren zu den Entronnenen, die euch aus der Hand der Könige von Assyrien übrig geblieben sind. Jetzt muss man wissen, dass zu dieser Zeit das Nordreich schon zerschlagen war von Assyrien und ein Großteil der Menschen deportiert worden war. Aber anscheinend gab es immer noch welche, die dort geblieben waren. Und seid nicht wie eure Väter, Vers 7, und wie eure Brüder, die treulos gehandelt haben gegen Jehova, den Gott ihrer Väter, sodass er sie der Verwüstung hingegeben hat, wie ihr es sehet. Nun, verhärtet euren Nacken nicht, wie eure Väter, gebet Jehova die Hand und kommet zu seinem Heiligtum, das er geheiligt hat auf ewig, und dienet Jehova eurem Gott, damit die Glut seines Zornes sich von euch wende. Denn wenn ihr zu Jehova umkehret, so werden eure Brüder und eure Kinder Barmherzigkeit finden vor denen, die sie gefangen weggeführt haben, und in dieses Land zurückkehren. Denn gnädig und barmherzig ist Jehova, euer Gott, und er wird das Angesicht nicht von euch abwenden, wenn ihr zu ihm umkehret. Und die Läufer zogen von Stadt zu Stadt durch das Land Ephraim und Manasse und bis nach Sebulon. Aber man verlachte und verspottete sie. Was für eine Reaktion. Trotzdem, doch einige Männer von Asa und Manasse und von Sebulon demütigten sich und kamen nach Jerusalem. Es ist also schon erstaunlich, wie trotz heftigster Gerichte immer noch spotten. Aber es gibt einen Überrest. Es erinnert mich daran, dass wir das auch in Johannes 1 lesen und hören. Lese ich kurz Johannes 1 ab Vers 10. Er war in der Welt. Die Welt ward durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seinige Aber die Seinigen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, welche nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Weil es ist doch auf der einen Seite erschütternd, dass die Menschen, selbst wenn sie klares Zeugnis haben, nicht umkehren wollen. Und es ist tröstlich, dass es immer welche gibt, die umkehren. Ich möchte noch danken. Jesus, du kamst in das Deinige und die Deinigen nahmen dich nicht an, aber es gibt doch welche, die dich annehmen, so auch heute. So auch heute, und wir wollen dir dafür danken, dass du die Grundlage für all das geschaffen hast, dass du, der du Gott bist, Mensch wurdest und in das Deinige kamst, in Gleichgestalt des Fleisches und am Kreuz die und ohne Sünde warst und am Kreuz die Strafe für die Sünde auf dich genommen und bezahlt hast. Hab Danke, Jesus. Amen.
Singen wir das Lied 38. Lied 38.
Himmlische Liebe, die Namen der Erde nicht nennen, Herr, alle hören den einst alle Zungen bekennen. Jesus, du Glück, selbst in der Sünde gerät, Sünde entlassen zu können. Herr, aller Himmel und Retter der sündigen Seele, jeder Gedanke und jede Empfindung erzähle, was du uns bist, wie uns ein Freudensturm fließt, aus der Erbarmungen Quelle. Lobe, o Seele, den Heiland, der hat dir vergeben. Trug deine Sünden und gab dir das ewige Leben. Den Streit, Friede und Freude statt Leid, hat dir nun Jesus gegeben. Ich möchte noch
einige Gedanken sagen, zu einem ganz kurzen Wort. Und das Wort heißt das. Und das finden wir sehr viele Male. Ich lese es aus dem Epheserbrief, Kapitel 2. Olivier, ist der Ton gut so?
Es ist gut. Nicht ganz klar wie mit dem anderen, aber
ja,
ist gut. Tipptopp.
So, Epheser 2, Vers 8. Denn durch die Gnade seid ihr errettet mittels des Glaubens, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, auf das niemand sich rühme. Einige Punkte dazu. In diesem Vers wird uns klar gemacht, dass dem Glauben nicht die Wiedergeburt vorausgeht. Ich bin aufgewachsen damit, dass man oft gesagt hat, zuerst muss der Mensch Römer 7 überwinden und dann ist es dann möglich, dass er zum Glauben kommt. Das wäre natürlich dann so, wie wenn ein bereits Bekehrter sich bekehren muss. Hat man einfach nicht richtig nachgedacht und nachgeschwatzt. Also, dem Glauben geht nicht die Wiedergeburt voraus, sondern zuerst muss man glauben, dann wird man wiedergeboren. Es ist deutlich, dass die Errettung die Gabe Gottes ist. Die Errettung ist die Gabe Gottes. Und wie bekommt man eine Gabe? Wenn ich zum Beispiel einem Enkel sage, möchtest du eine Schokolade? Glaubt er, dass ich ihm das gebe? Ja, sicher. Darum bekommt er es auch. Also Schokolade bekommt man aufgrund vom Glauben vom Großvater. Also man muss dem Großvater glauben. Wenn er nicht glaubt, gebe ich es nicht. Ich habe das schon mal praktiziert vor 20 Jahren. Da wollte ich einer Frau einen Kalender geben, aber sie wollte ihn zahlen und ich wollte ihn schenken. Und das ist ein Problem, das ist ein Riesenproblem. Es gibt Leute, die wollen sich nichts schenken lassen. Also, die Gabe ist die Errettung, welche man durch Glauben erhält. Ich habe mir da einiges aufgeschrieben. Und der vierte Punkt, nämlich das Wort das hier, toto, heißt das toto, kommt ganz viele Mal vor. Das ist ein sogenanntes Demonstrativpronomen. Da gibt es ganz viele. Der, die, das, dieser. Also das sind Demonstrativpronomen. Und dieses Demonstrativpronomen das weist auf etwas hin, was die Sache ist. Was ist die Sache hier? Ja, die Errettung. Die Errettung ist die Sache in diesem Vers. Und es geht darum, dass man Gott glaubt. Man wird nicht errettet aufgrund von Unglaube. Man wird nicht errettet aufgrund der Souveränität Gottes. Denn wenn jemand errettet würde, ohne Glauben, wäre Gott nicht souverän gewesen. Aber er ist souverän, und hat das dem Menschen übergeben. Das steht in 1. Mose 1. Er hat seine Souveränität uns weitergegeben. 1. Mose 1, Vers 26. In seinem Bilde, in seinem Gleichnis. Wir funktionieren so, dass wir selbstverantwortlich sind. Und diese Selbstverantwortlichkeit hat Gott dem Menschen gegeben, sodass er sagen kann, ja, ich bin ein Sünder, ich bekenne es, ich glaube an den Herrn Jesus oder ich glaube nicht an Gott. Das ist die Entscheidung, die Gott jedem Menschen überlässt.
Ich habe auch schon viel über diesen Vers nachgedacht. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt richtig liege. Wenn ich diesen Satz einfach verkürzt sage, dann wird es vielleicht klarer. So ist es für mich ganz gut. Ich lasse mal was weg. Denn durch die Gnade seid ihr errettet und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Selbst in diesem Punkt macht es noch Sinn, dass mittels des Glaubens ist dann die Erklärung, die es braucht, um zu wissen, wie man errettet ist. Aber das geht auch ohne, dass der Glauben dasteht. Vielleicht ist mein, soll man sagen, diese Eselsbrücke falsch, aber habe ich mir das vergegenwärtigt, dass es da sich nicht auf Glauben bezieht. Das ist mein Beitrag zu dem Vers.
Also für mich geht das, ich bin da sehr einfach gestrickt und verstehe nicht viel von Sprache und diesem Wort, was wir gehört haben, Demonstrativpronomen, das ist sicher absolut korrekt und richtig und wichtig, dass man dem auch nachgehen kann. Aber für mich einfach, wenn ich den Bezug ansehe, das Glauben, es Glauben, wenn das Geschenkte sein soll oder das nicht aus mir ist, geht mir einfach überhaupt im Prinzip völlig gegen den Strich. Also ich muss dann schon diesen Erklärungen glauben, die da im Calvinistentum herum geistern, aber aus dem Wort. Sprachlich kann ich das nicht so nachvollziehen. Gut, kann natürlich andere Übersetzungen hinzuziehen, aber ich bin überzeugt, dass man dann rein einfach gestrickt sprachlich schon auf nichts anderes kommt, abgesehen vom Gesamtkontext des Wortes.
Ich möchte dem auch was hinzufügen, und zwar heute in der Stillen Zeit gelesen, drei Verse aus Hebräer. Der erste Vers lesen wir, Hebräer 11, 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Das ist das Erste. Dann haben wir in Hebräer 9, 22 noch einen Vers, wo eine Bedingung genannt wird. Ein unverzichtbares Ding. 9, 22. Und fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt nach dem Gesetz. Und ohne Blutvergießung gibt es keine Vergebung. Fast alle Dinge, da gibt es einige Ausnahmen bei den Opfern, wo es auch ohne Blut zuging. Und dann der letzte Vers, Hebräer 12, Vers 14. Jaget dem Frieden nach mit allen und der Heiligkeit, ohne welche niemand den Herrn schauen wird. Jaget dem Frieden nach mit allen und der Heiligkeit, ohne welche niemand den Herrn schauen wird. Dreimal unverzichtbare Dinge, die man unbedingt einhalten muss. Sonst kann es nicht klappen. Ja, und Hans-Peter hat bei Facebook geschrieben, glaube ich, kein anderer Brief eignet sich so für Wortstudium wie der Hebräerbrief. An diesen drei Beispielen sieht man das deutlich. Übrigens, das war die heutige Andacht von dem Bibelstudium.de. Gerrit Setzer hat diese drei unverzichtbare Dinge benannt. Finde ich gut.
Wegen diesen drei unverzichtbaren Dingen und wegen den Wortstudien Hebräerbrief, das habe ich bei Robert Lee gefunden, also in Abriss und Gliederung. Und das ist sehr kostbar, also ist ein kleines Büchlein, das ist sehr kostengünstig, aber das macht richtig Freude, macht auch Freude, also einzelne Wörter im Hebräerbrief nachzugehen. Und da gibt es eine sehr gute Hilfe im Teil Hebräerbrief in Abriss und Gliederung. Und vielleicht noch zu Epheser 2, Vers 8. Das Problem ist, man kann es von zwei Seiten anschauen. Ich habe gelesen, dass wenn man nicht sehr, sehr, sehr gut Griechisch kann, ich kann es nicht, ich kann nur Griechisch lesen, den Rest muss ich erlesen. Aber Griechisch lesen kann ich schon, aber ich könnte kein Griechisch erklären. Aber wenn man nicht sehr, sehr gut Griechisch kann, dann kann man tatsächlich falsch denken. Man muss sehen, dass das Wort hier das ist weiblich, weder weiblich noch männlich, es ist neutral. Und da muss man sehen, auf welches Wort zielt das Wort das. Und das kann man zum Beispiel erkennen, indem man was macht? Schrift erklärt sich durch Schrift. Ich lese einen Vers aus Apostelgeschichte 16 dazu. 16,31. Sie aber sprachen, Glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Da wird jetzt verkürzt, das war eigentlich, was Wolfgang schon gemacht hat. Da wird es verkürzt, jetzt wird es ganz klar. Also, der Satz ist nicht einfach in Epheser 2, Vers 8. Man muss da gar nicht galvinistisch denken und falsch kommen, wenn man nicht sehr, sehr gut Griechisch kann. Und darum ist wichtig, dass man sieht, Schrift erklärt sich durch Schrift. Um was geht es hier in diesem Vers? Das Ziel ist ganz klar. Der Apostel durch den Heiligen Geist zeigt uns, grundsätzlich ist die Gnade da für alle Menschen. Ganz, ganz wichtig. Für alle Menschen ist die Gnade prinzipiell dran. Man geht verloren, weil man die Gnade missachtet. Wenn man die Gnade missachtet, und dann geht es weiter. Denn durch die Gnade seid ihr errettet mittels des Glaubens. Oder? Ohne Glauben, ohne das in Anspruch nehmen der Schokolade, oder? Kann man sie auch nicht essen. Oder? Man muss glauben und das eben nicht aus Werken, also nicht aus uns heraus, sondern es ist die Gabe Gottes, auf das niemand sich rühme.
Ja, vielleicht kann man sagen, wenn man das ganz unbeeinflusst, naiv sozusagen liest, da kann man eigentlich gar nicht falsch liegen. Da muss man Philosophie machen und dreimal durch irgendwie durchgedreht werden, dass man sowas glaubt. Und das ist halt, ja, dann passiert das.
Ja, und ich denke, man sieht doch hier auch so die Aussage des dieses kurzen Abschnittes oder dieser Verse, die Gnade und dann der Gegensatz, die Werke. Und das für mich zumindest möchte der Schreiber, der Heilige Geist durch den Paulus, das dem Leser zeigen, dass die Gnade Gottes die Rettung ist oder rettet. Und wie wir gehört haben, die Gnade Gottes, die ist unabhängig von unseren Taten, also weder von guten noch von schlechten Taten. Gnade Gottes ist auch da, wenn kein Mensch da wäre. Gott, kann man so sagen, oder sage ich jetzt mal so, ist Gnade. Und hier sehen wir einfach den Gegensatz aus Werken. Niemand kann sich rühmen, weil ein Werk immer irgendwie auch zu meinem eigenen Ruhm führt, zumindest in der alten Natur, die denkt so. Und wir sehen hier einfach diesen Gegensatz. Und jetzt gibt es ein Mittel, und das haben wir jetzt wunderbar gehört auf verschiedenen Wegen und mit verschiedenen Schriftstellen. Das ist das Mittel des Glaubens. Und das ist, ja, Gott operiert von vor dem Sündenfall schon. Von A vom Alpha bis zum Omega, oder vom A bis Z, vom ersten bis zum letzten Vers oder Aussage des Wort Gottes, ist das Glauben, der Gott verlangt vom Menschen. Und in Eden wurden die zwei Menschen oder der Mensch ja auch geprüft, und sie glaubten nicht, also waren sie auch nicht gehorsam. Die eine Person wurde verführt, der andere war einfach nicht gehorsam. Aber letztlich ist es das Vertrauen, das Glauben auf das, was Gott dem Menschen gibt. Und die Gnade, die ist, Gott ist Gnade, wenn man so sagen möchte.
Ich finde auch den Vers 10 dann, der geht voll in die gleiche Richtung. Das ist einfach dann der nächste Schritt, denn wir sind sein Werk. Und das heißt ja, das, was er vollbracht hat und wo er uns dann hingeführt hat, wenn wir dann glauben, es ist dann nur sein Werk, also die neue Natur, die er uns gegeben hat. Und nur die neue Natur ist überhaupt in der Lage, die Werke zu tun, die er bereitet hat, dass wir in ihn wandeln sollen. Das ist also eine völlig logische Fortsetzung des Ganzen. Ich finde es auch zum Beispiel Apostelgeschichte 16, Vers 31, ist ja auch ganz klar die Schrittfolge gegeben. Da wird erst von Glaube an den Herrn Jesus, Moment, wo habe ich es? 33, Glaube an den Herrn Jesus, und 1, und du wirst errettet werden. Also es ist so völlig logisch gemacht, es kann nicht andersrum sein. Lass dich wiedergeboren, dann kannst du glauben, dann kannst du errettet werden. Nein, funktioniert nicht, steht hier nicht. Es ist Glaube, Errettung.
Bevor wir Lied 70 singen, habe ich mir 10 Sätze dazu aufgeschrieben. Ich lese die einfach rasch. Bevor ich lese die, und dann singen wir Lied 70. Erster Satz, Römer 3, Vers 20, da sagt Paulus, dass man nicht durch Werke gerechtfertigt wird. Römer 3, Vers 27, sagt er, dass man nicht durch Werke gerechtfertigt wird, genau gleicher Satz. Römer 3, 28, dass man getrennt von Werken gerechtfertigt wird. Das ist ganz schön, das, oder? 3,28, dass man getrennt von Werken gerettet wird. Eine Rettung hat mit Werken nichts zu tun. Rettung hat mit Werken nichts zu tun. Kapitel 4, Vers 2, dass man nicht durch Werke gerechtfertigt wird. 9,11, Tito, oder Kapitel 9, Vers 11, dass man nicht durch Werke gerettet wird. Also das zieht durch den Römerbrief. Jetzt noch 4 Stellen. Römer 11, 5. Dass man nicht durch Werke erwählt wird. Auch das nicht. Nicht, weil wir so lieb und nett sind, sind wir erwählt. Sondern erwählt wurden wir erst nach der Bekehrung. Da wurden wir erwählt zu dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu werden und so weiter. Also zuerst Bekehrung, dann Erwählung. Ganz wichtig. Niemand ist erwählt zum Heil, niemand ist erwählt zur Verdammnis, aber wer sich bekehrt hat, wird erwählt zum Dienst, zur Stellung. Und Galater 2, 16, kennen alle, man wird nicht durch Werke gerechtfertigt. 2. Timotheus 1, sagt Paulus, dass Gottes Errettung und Ruf nicht die Folge unserer Werke sind. Jetzt noch die letzte Stellung, letzte Stelle, Titus 3, 5, dass Errettung nicht durch Werke kommt. Es ist so klar, es ist unglaublich, dass man Epheser 2, Vers 8, selbst wenn die Bibel falsch übersetzt wäre, die Bibel ist immer richtig, Übersetzungen können falsch sein, muss man schon sehen. Selbst wenn es jetzt falsch wäre, man kommt nicht, wenn man das Neue Testament liest, kommt man nie dazu, ich muss etwas tun, dann werde ich gerechtfertigt. Nie. Ich habe vergessen, dass wir ein Lied singen. Lied 70.
Herr deines Namens Herrlichkeit, gib Freude, Trost und Seligkeit, ja, kostbar über alles ist. Was du, Herr Jesu Christus, bist, liebst uns wie grenzenlos, ist deine Huld wie göttlich groß. Was du für uns am Kreuz vollbracht, hat deine Liebe uns kundgemacht. Dort floss für uns dein teures Blut, ertrugest du der Feinde Wut, befreitest uns von Sünd und Tod. Und bahntest uns den Weg zu Gott. Nie kommen aus dem Sinn uns mehr, was du uns bist, o Gott und Herr. Stets leuchte uns im hellsten Licht, dein gnadenvolles Angesicht. Doch dann wird erst das Herz gestillt und unsere Freude ganz erfüllt, wenn wir die Herr entgegengehen und in der Herrlichkeit ich sing. Komm du denn unsere Seele liebt, der Lieben uns und alles gibt. Komm und erfüll das heiße Flehen, und lass uns dich im Himmel sehen.
Ich möchte auch noch etwas sagen zu diesem Epheser 2, Vers 8, Vers. Wir haben ja gehört, dass wir der ganze Kontext des Wortes Gottes vor uns haben sollen. Und so können wir auch sagen, dass die Gabe Gottes der Herr Jesus ist, der uns gesandt wurde. Und so möchte ich dazu auch aus Römer etwas sagen, Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Und wir lesen ja auch in Hebräer 11, wir haben es ja auch gehört, eben durch Glauben können wir verstehen, dass der Herr Jesus auch aus den Toten auferstanden ist und jetzt zur Rechten Gottes ist. Oder durch Glauben können wir auch verstehen, dass alles durch sein Wort erschaffen wurde in den 6 Tagen der Schöpfung. Also der Glauben ist Voraussetzung, dass wir das verstehen können und annehmen dürfen. Es ist nicht immer ein Beweis notwendig. Aber unser Glauben ist eben kein Blinder. Er lässt sich erkennen in der Welt und in der Schöpfung, sodass eben, und jetzt bin ich im Römer 1, Vers 8, dass niemand mehr eine Entschuldigung hat. Es ist niemand, der sagen kann, dass er nicht gesehen hat, dass die Welt durch Gott erschaffen wurde. Und auch das Gewissen spricht ja auch von dem, das uns auch anklagt, wenn wir übertreten. Und oft ist das auch so, dass selbst Verbrecher ja wissen, dass Stehlen nicht gut ist und sie sich wehren, wenn ihnen etwas gestohlen wird. Auch darin sind sie sich selbst eingesetzt und wissen, dass sie fehlliegen und einen Erretter brauchen. Das noch meine wenigen Worte dazu. Eben die Gabe Gottes ist der Herr Jesus Christus, der uns gesandt wurde. Ja, Herr Jesus Christus, du bist in diese Welt gekommen und du bist wegen uns ans Kreuz. Und du ließest dich ans Kreuz nageln und hast die Sünden von uns auferlegt, erhalten. Ja, aber wir dürfen auch glauben, dass du auferstanden bist und zur Rechten Gottes bist. Wir danken dir dafür. Amen.
Noch ein paar Gedanken zum Glauben. Jeder Mensch glaubt. Vielleicht nicht an Gott, aber er glaubt. Er kann glauben. Es ist auch der Atheist glaubt. Der glaubt entgegen der Evidenz, dem Beweis der Schöpfung. Der Mensch, der am Freitag, den 13. glaubt, dass da Unglück passiert, der glaubt auch. Aber all das sind Aberglauben, das sind vielleicht auch blinde Glauben. Und der Christ hat keinen blinden Glauben. Er hat die Offenbarung Gottes. Er sieht die Dinge, sind konkurrent mit dem, was er in der Welt beobachtet. Er sieht die Schrift, zeigt glasklar, was ist und ohne Schnörkel und all das, was er noch nicht wissen kann. Ja, wird aber durch die Evidenz in diese Richtung unterstützt, dass er da keinen Sprung ins Ungewisse macht, sondern es reiht sich alles auch logisch verständlich für uns zusammen, sodass der Glaube ein sehr rationaler Glaube ist. Also es gibt Dinge, die ich sehen kann und es gibt Dinge, die ich nicht sehen kann, nur glauben kann, aber da ist kein Bruch drin. Es ist also nicht, dass ich in die entgegengesetzte Richtung muss, sondern es ist alles in eine Richtung. Das vielleicht noch als Gedanke zum Thema Glaube oder christlicher Glaube.
Ich möchte nochmals ganz kurz auf den Vers kommen, den Andi gelesen hat, in Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Ich habe mir da gedacht, ja, was haben wir als Christen heute für noch viel größere Segnungen, als sie Adam und Eva, Israel oder ein Abraham oder ein Hiob oder einfach jeder vor dem Kommen Christi haben. Wir haben heute alles. Wir haben diese Vergebung. Der Herr Jesus, er ist für uns gestorben. Das liegt in der Vergangenheit, vor rund 2000 Jahren. Für die Menschen vor dem Kreuz war es zukünftig. Und wir lesen auch von Abraham, später allerdings, wir lesen von Hiob, der vorausschauend den Erlöser, den Retter, der kommt, gesehen haben im Geiste oder durch den Geist. Und diejenigen Menschen, die den Herrn gesehen haben, ihn betasten konnten, wie es uns Johannes beschreibt, und die Jünger und einfach die Menschen damals, die haben noch nicht diese Segnungen, wie wir sie heute haben. Und es ist doch irgendwie etwas Wunderbares. Und alle brauchen aber den Glauben dazu, um gerettet zu werden. Den Glauben, dass, je nachdem, wann sie gelebt haben, der Heiland vor ihnen steht oder der Heiland noch kommen wird. Und heute, dass der Heiland gekommen ist. Und zwar nicht einfach nur, um als Kind irgendeiner katholischen Krippe zu liegen, sondern um zu leiden und zu sterben für die Menschen. Und ich finde einfach diese, ich weiß noch gut, als ich war noch nicht lange im Glauben, als ich dachte, ja, das war doch wunderbar. Diese Menschen, die zu der Zeit vor rund 2000 Jahren gelebt haben, da in Jerusalem, den Herrn sehen konnten, ihn vielleicht sogar hören konnten, direkt reden, betasten konnten. Aber wir haben heute viel größere Segnungen und das ist doch etwas Wunderbares. Wir haben heute das ganze abgeschlossene Wort. Nach Apostelgeschichte 2 in zeitlicher Reihenfolge gesehen ist der Geist Gottes ausgegossen worden. Und wir haben heute die ganzen Lehren, die diese christlichen Lehren, die diese Menschen damals ja noch nicht hatten oder nur so Stück um Stück ihnen eröffnet wurde, dann durch Paulus und so weiter. Heute haben wir das ganze Wort und wie wir das jetzt heute Morgen schon so begonnen haben, dürfen wir sehen, wie genau dieses Wort ist und wie umfassend. Und wenn man darüber nachdenkt, wir wissen es aus dem Wort, aber wir merken es auch. Das ist der Heilige Geist, der dieses Wort geschrieben hat, abgesehen von diesen Übersetzungsungenauigkeiten und so weiter, wenn man dann so sagen will, oder Verschiedenheiten, wie man das ansieht. Das Wort, man spürt es richtig, ist einfach vom Heiligen Geist. Er hat es schreiben lassen. Er ist der Autor des ganzen Wortes. Und wir haben heute diese ganzen Segnungen, die wir alle aus dem Wort haben und sonst keine Quellen haben, die uns das zeigen. Aber wir uns immer wieder damit beschäftigen dürfen und immer wieder Neues aus diesem riesigen oder, kann sagen, fast unendlichen Schatz bergen dürfen. Ich noch danken. Herr Jesus, wir danken für dein ganzes, umfassendes, abschließendes Wort Gottes, das wir heute in Händen haben dürfen, aber nicht nur physisch als Papier und schwarze Buchstaben, sondern als Information für unser Herz, für unseren Geist, dass wir das lesen dürfen mit unserem Geist, unserem Verstande untersuchen können, uns darin bewegen können und es immer mehr und mehr verstehen können und dass wir darin vor allem dich sehen, dich als diese göttliche Person, die Mensch geworden ist, die im Fleisch gekommen ist, um zu leiden und zu sterben, auferstanden ist und aufgefahren ist in den Himmel, zur Rechten Gottes. Das ist doch etwas Wunderbares, wenn wir das wissen dürfen. Und da wir auch wissen dürfen, dass wir doch mittels dem Glauben errettet wurden, dass wir rechtfertigt sind durch den Glauben und durch deinen Tod und Auferstehung, dass das alles so wunderbar zusammenspielt. Und wie wunderbar ist es, dass wir das auch immer mehr verstehen dürfen und es uns immer mehr festigt, auch im Herzen, in der Seele. Wir wollen einfach, ja, dankend vor unserem Gott und Vater und in Anbetung auch dich besehen, wie du bist und was du getan hast, und dich dafür preisen. Amen. Amen.
Jetzt kann ich.
Wollten auch noch was sagen, eben zum Glauben, zum bekanntesten Vers der Bibel, Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Eben das auch hier ist der Glaube, oder? Auf das, eben es hat auch das, aber mit zwei S. Aber auf das jeder, der an ihn glaubt, oder? Jeder ist jeder, oder? Jeder Mensch. Und Gott hat die Welt geliebt, ist Vergangenheit, aber ist immer noch gültig, der Vers, oder? Ist immer noch gültig, oder? Wir sind noch eben in der Gnadenzeit. Glaubt nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe, oder wer glaubt denn? Oder wenn der Vers in Epheser 2, Vers 8 nicht klar ist oder so, dann muss man halt mal stehen lassen und alle eben die anderen Verse lesen, oder? Dann zum Beispiel dieser, oder? Dann ist es doch klar, oder? Man durch Glauben bekommt man ewiges Leben, oder? Aber es ist auch eine geistige Sache, oder? Wenn jemand oder alle bekommen etwas, zum Beispiel 10 Millionen Euro, oder hat ein Ticket bekommen, kannst du abholen. Dann musst du das glauben, oder? Und abholen. Aber der Mensch würde das wahrscheinlich jeder machen. Aber hier, das ist ja viel mehr wert, oder? Viel mehr wert. Aber das wollen die Menschen irgendwie nicht. Die sehen nicht die Not, dass das ist. Die Not, die da ist, dass sie verloren gehen. Der Mensch ist verloren, oder? Also Tod in Sünde, das irgendwie checkt der Mensch nicht, oder? Dass er verloren ist. Jeder kann glauben, nicht der Glaube ist die Gabe, oder? Das ist nicht so, denn jeder kann glauben, oder? Nicht nur irgendwelche Auserwählten können glauben, eben, das wäre ja eben christliche Philosophie, oder nicht, sondern jeder kann glauben, oder? Eben ist wunderbar, Gott hat die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, oder? Das ist eben wunderbar, diese Gnade, wie groß diese ist, obwohl alle, wir sehen ja das im Alten Testament, alle verloren gehen und schlussendlich sogar den Sohn, den Herrn Jesus, sogar verachtet haben, oder die allermeisten ihn verachtet haben. Möchten wir noch danken. Die haben Gott und Vater, was für eine Gabe, was der Gnade hast du gegeben, dein geliebter Sohn. Und er ist gekommen als Mensch und hat dich vollkommenerweise verherrlicht als der einzig vollkommene Mensch und sein Leben hingegeben in den Tod, um dich zu ehren, verherrlichen als das Lamm Gottes, um diese wunderbare Errettung zu erwirken, in der wir jetzt stehen. Darum möchten wir ihn preisen und erheben vor dir. Amen.
Amen.
Vielleicht dürfte man ja noch mal den Bogen zum Anfang machen. Der Anfang war ja Hiskia, der zum Passa aufrief. Und auch da haben wir ja in Hebräer 11, Vers 28 ja einen Hinweis auf Mose. Und dort steht ja, durch Glauben hat er, also Mose, das Passa gefeiert und die Besprengung des Blutes auf der Erstgeburt für die nicht antastete, also dass der Würgeengel nicht die Erstgeburt antasten konnte. Und wenn wir ja da an die Geschichte denken, an diese 10 Plagen in Ägypten, da waren ja nicht alle Plagen für Israel auch. Also Israel war teilweise ausgenommen von diesen Plagen, Gossen. Zum Beispiel beim Licht, da war Israel Gossem auch nicht betroffen. Aber eben bei dieser Sache, beim Würgeengel, der vorüberging, da war Israel auch betroffen davon. Und Israel ist ja das auserwählte Volk Gottes. Und das hatte aber genau die gleichen Konsequenzen wie Ägypten. Also es brauchte Glauben, dieses Passalam zu verwahren und dann zu schlachten, um vom Blut an die Pfosten zu streichen und im Inneren zu warten, bis alles vorüber war. Auch da braucht es Glauben, und das lesen wir ja auch im Hebräerbrief 11, Vers 28.
Auch noch einen kleinen Hinweis bezüglich dem Wort Auserwählen, das Andi jetzt auch gebraucht hat, in Bezug auf das Volk. Auf das Volk hat mit der Rettung natürlich nichts zu tun, weil es ein Volk ist. Nicht die einzelnen Menschen gemeint, sondern das Volk. Wann hat der Herr Jesus gesagt, ich habe euch auserwählt? Wann hat er das gesagt? Ganz wichtig. Hat er das in Johannes 14 gesagt oder in Johannes 13? Weder noch. Erst in Johannes 16. Was war vorausgegangen? Ich lese mal zuerst den Vers, den ich meine. Johannes 15, Vers 16. Ihr habt nicht mich auserwählt, sondern ich habe euch auserwählt und gesetzt. Dann steht auch für was. Warum steht das erst in Johannes 15, Vers 16? Weil Judas Iskariot schon nicht mehr da war. Judas Iskariot ist vom Passa aufgestanden. Er hat das Passa-Lamm gegessen, aber er war nicht mehr dabei, als der Herr Jesus dann das Neue eingesetzt hat. Das in den Evangelien heißt es Abendmahl, was wir Christen ja nicht feiern, wir feiern das Brotbrechen. Wir Christen feiern prinzipiell das Abendmahl nicht. Schon wir sind nach dem Tod des Herrn und verkündigen jetzt seinen Tod. Jetzt steht in Johannes 15, Vers 16, ihr habt mich nicht auserwählt, sondern ich habe euch auserwählt, nämlich Gläubige. Und wir sehen auch, wenn wir zum Beispiel den Hauptsatz der Calvinisten haben, die ja aus Apostelgeschichte 13, 48, da holen sie es alle her, weil sie den Zusammenhang nicht verstehen wollen. Die haben eine Ideologie, nämlich der Mensch darf sich nicht bekehren, sagen die Calvinisten, ein Mensch darf sich nicht bekehren, er wird von Gott bekehrt. Das ist ja Calvinismus Grundirrlehre. Und die nehmen das aus Epheser 2, Vers 1. Und jetzt nehmen die Apostelgeschichte 13, 48, schon in deutscher Sprache nicht ganz einfach, muss man zugeben. Nicht einfach. Wir haben ja das letzte auch behandelt. Aber wir sehen in Apostelgeschichte 13, 48, dass es keine Erwählung gibt, Auserwählung gibt in Gottes Wort zur Errettung. Sondern wer wird auserwählt? Und zu was wird er auserwählt? Johannes 15, Vers 16, sagt der Jesus, ich habe euch auserwählt zur Errettung. Hochbringen. Zum Hochbringen. Nie zur Errettung. Es gibt keine Auserwählung zur Errettung. Da sind die Bücher voll damit, also vor allem Bücher, wo ich ja herkomme, der exklusiven Brüder, Auserwählung zum Heil. Voll. Fürchterlich, fürchterlich. Und das, wenn man zum Beispiel die Auserwählung Israels überstülpt auf die Auserwählung eines einzelnen Menschen heute. Wir sind auserwählt in der Sekunde, wo wir uns bekehrt haben. Aber wir sind nicht auserwählt wie das Volk Israel hier auf dieser Erde. Wir haben auf dieser Erde, Entschuldigung, nichts verloren.
Noch ganz kurzer Einwurf. Dieser Johannes 15, Vers 16 passt exakt zu Epheser 2, Vers 10. Es ist mit anderen Worten, dasselbe bedeutet dasselbe. Zu guten Werken, die bereitet sind und so weiter. Steht hier ja auch, dass ihr fruchtbringend hingeht und fruchtbringend und so weiter. Das ist also, der Rettete kann gute Werke tun, die Gott zuvor bereitet hat und Frucht bringen.
Singen wir vor dem Brotbrechen das Lied 120.
O Gott, des Lamm, wer kann verkünden, dein Reichtum, deine Liebe und Huld, wer deine Leiden mag ergründen, die du ertrug vor Folge Duld. Wie Schafe stumm zur Schlachtbank gehen, gingst du hinauf nach Golgatha, wo Schrecken, Angst und Todeswehen allein dein Auge vor sich sah. Von finstern Mächten ganz umgeben, liebst du doch völlig Gott geweiht, gabst willig in dein
Jesus. Und wir danken dir auch von ganzem Herzen, dass du den Kelch des Zornes Gottes bis zur Neige leer getrunken hast. Herr Jesus, oh, was muss es gewesen sein für dich? Wir können heute nur anbetend staunen, dass du dich zur Sünde machen ließest, dort am Kreuz in den 3 Stunden der Finsternis. Herr Jesus, es war absolut notwendig, dass du nicht nur das Brandopfer warst, sondern auch das Schuld- und das Sündopfer. Und so danken wir dir, dass wir aufgrund des Gerichtes Gottes, das über dich gekommen ist, jetzt freigesprochen sind vor dem Zorn Gottes und uns jetzt in der Liebe Gottes leben dürfen und jetzt deinen Tod verkündigen dürfen. Jetzt. Und wir danken dir, dass wir das in Anbetung machen können. Amen.
Amen.
Ich lese noch die 2 letzten Strophen. Und du, o Liebe ohnegleichen, du gabst dich selber für uns hin, dass kein Gericht uns kann erreichen. Und selbst der Tod uns wird Gewinn. Du hast für uns den Fluch getragen, als du am Kreuz zur Sünd gemacht. Auf dir all unsere Sünden lagen, als du das Sühnungswerk vollbracht. O Gottes Lamm, anbetend bringen, wenn schwach auch wir dir Preis und Ehr, wir werden völlig dort besingen, dein Lob dann ewig schön und hehr. O Lamm, du wardst für uns geschlachtet, hast Gott erkauft uns durch dein Blut, hast uns zu herrschen wert geachtet und stets zu warten deiner Brut.
Da machen wir eine kurze Pause bis um gleich im 15:45. Ja, 15:45 treffen wir uns wieder.
Olivier, wenn du jetzt unser Bild anschaust, das Frauenfeld, flackert es nicht.
Okay. Nein, ist mir nie aufgefallen.
Okay, alles klar. Dann tue ich jetzt noch die Einstellungen ändern und dann soll es noch eine besser klappen. Ja.
Nein, also, es ist tipptopp, sonst. Dann wollen wir, nein, Tontest, macht.
Jetzt bin ich da, ist okay. Jetzt gehe ich raus.
Jetzt ist nicht nur tipptopp, sondern perfekt. Wunderbar. Dann fahren wir fort in der Wortbetrachtung. Letztes Mal war ich nicht dabei, aber ihr seid gekommen, wie ich gelesen habe, bis Ende Kapitel 30. Fahren wir fort bei Kapitel, also Entschuldigung, 1. Mose, Kapitel 31. Wenn der Martin uns den nächsten Abschnitt liest und dann Andi die Zusammenfassung.
Oder will Valentin lesen?
Okay, lese ich. Danke. Ja, 1. Mose, Kapitel 31, so habe ich mir das auch notiert, ab Vers 1, dann vielleicht bis Vers 16 erstmal. 1. Mose, Kapitel 31, ab Vers 1. Und er, Jakob, und er hörte die Worte der Söhne Labans, welche sprachen: Jakob hat alles genommen, was unserem Vater gehörte. Und von dem, was unserem Vater gehörte, hat er sich all diesen Reichtum verschafft. Und Jakob sah das Angesicht Labans und siehe, es war nicht gegen ihn wie früher. Und Jehova sprach zu Jakob: Kehre zurück in das Land deiner Väter und zu deiner Verwandtschaft, und ich will mit dir sein. Da sandte Jakob hin und ließ Rahel und Lea aufs Feld rufen zu seiner Herde. Und er sprach zu ihnen: Ich sehe das Angesicht eures Vaters, dass es nicht gegen mich ist wie früher. Aber der Gott meines Vaters ist mit mir gewesen. Ihr selbst wisset ja, dass ich mit all meiner Kraft eurem Vater gedient habe. Und euer Vater hat mich betrogen und hat meinen Lohn 10-mal verändert. Aber Gott hat ihm nicht gestattet, mir Übles zu tun. Wenn er so sprach: Die Gesprenkelten sollen dein Lohn sein, dann geboren alle Herden Gesprenkelte. Und wenn er so sprach: Die Gestreiften sollen dein Lohn sein, dann geboren alle Herden Gestreifte. Und Gott hat das Vieh eures Vaters genommen und mir gegeben. Und es geschah zur Brunstzeit der Herde, da hob ich meine Augen auf und sah im Traume, und siehe, die Böcke, welche die Herde besprangen, waren gestreift, gesprenkelt und getüpfelt. Und der Engel Gottes sprach im Traume zu mir: Jakob. Und ich sprach: Hier bin ich. Und er sprach: Hebe doch deine Augen auf und sieh. Alle Böcke, welche die Herde bespringen, sind gestreift, gesprenkelt und getüpfelt. Denn ich habe alles gesehen, was Laban dir tut. Ich bin der Gott von Bethel, wo du ein Denkmal gesalbt, wo du mir ein Gelübde getan hast. Nun mache dich auf, ziehe aus diesem Lande und kehre zurück in das Land deiner Vaterschaft. Und Rahel und Lea antworteten und sprachen zu ihm: Haben wir noch ein Teil und ein Erbe im Hause unseres Vaters? Sind wir nicht als Fremde von ihm geachtet worden? Denn er hat uns verkauft und hat auch unser Geld völlig verzehrt. Denn aller Reichtum, den Gott unserem Vater entrissen hat, uns gehörte und unseren Kindern. So tu nun alles, was Gott zu dir geredet hat. Bis hierhin.
Ja, es folgt die Zusammenfassung vom letzten Mal. Der Vers, in dem wir lesen, dass Josef geboren wird, ist ein bedeutungsvoller Vers. Später wird durch Josef ganz Israel bewahrt. So sehen wir durch Josef den Herrn Jesus vorgeschattet, und selbst Stephanus zeigt durch Josef indirekt auf, dass der Herr Jesus erst beim zweiten Mal von seinen Brüdern erkannt wird. Josef ist auch unter den Glaubenshelden namentlich aufgeführt. Jakob hatte keinerlei eigenen Besitz und Jakob war ein Fremdling unter seinen Verwandten. Alles, was er hatte, erhielt er durch Laban. Jakob hatte 33 Söhne und Töchter. Davon sind uns alle 12 Söhne namentlich bekannt. Jakob hatte damit 21 Töchter. Doch muss beachtet werden, dass Ruben, einer der Söhne Jakobs, mit der Magd Bilha schlief. Damit ist nicht eindeutig, ob unter den Nachkommen Bilhas auch Ruben als Vater in Frage käme. Jakob hatte den Wunsch, von Laban wegzuziehen, doch er hatte zu diesem Zeitpunkt keinen eigenen Besitz. Laban wollte seine Töchter sicher nicht mittellos ziehen lassen. Die Viehherde gehörte zwar Laban, aber durch Jakob wuchs sie. Laban erkannte, dass das Geschick Jakobs auf Jehova zurückgeht. Aber auch Jakob wusste, dass der Erfolg nicht sein Verdienst war, sondern Gottes. Die Herde Labans wird aufgeteilt und an zwei verschiedenen Orten gebracht. Damit wird uns auch das Ausmaß der Größe bewusst. Zwischen den beiden Herden lag nämlich ein Weg von 3 Tagesreisen. Wir sehen in diesem Abschnitt auch, dass 2 Schläulinge beieinander waren, die einander nicht trauten. Jakob hat nichts gestohlen, darin war er gerecht. Wenn Jakob von sich aus nichts getan hätte, so hätte auch Gott nichts bewirkt. Auch wir müssen unseren Anteil beitragen, von allein geht auch bei uns nichts. Das war's von meiner Zusammenfassung her. Vielleicht hat noch jemand andere Punkte zur Ergänzung oder Korrekturen.
Eine kurze Zusammenfassung zu dem, wo wir jetzt sind. Ich habe das schon mal gemacht, ganz am Anfang, aber jetzt anders. Und zwar, das erste Buch Mose hat ja bekanntlich 12 Einteilungen. Und wir sind jetzt in der 9. Einteilung. Und jede dieser 12 Einteilungen endet katastrophal, jede. Also nur für diejenigen, die denken, ja, früher war alles besser. Dem ist nicht so. Also wir sind jetzt in der 9. Abteilung. Und mit was endet die 9. Abteilung? Mit dem Tod Isaak. Im Prinzip endet jede Abteilung mit Tod. Auch die allerletzte von Josef, letzter Vers, 1. Mose, der Sarg oder der Tod. Und so sehen wir, das erste Buch Mose zeigt, wie notwendig Blutvergießen ist. Wir haben ja heute gehört vom Passa, wie notwendig Erlösung da ist. Und Erlösung gibt es nur, Hebräer 9, 22, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Das müssen wir immer vor Augen haben, wenn wir jetzt diese Einzelpersonen sehen. Jede dieser Einzelpersonen, auch wenn sie noch so berühmt ist, ein Jakob, ein Abraham, ein Isaak, ein Josef, keiner von ihnen wäre errettet, wenn der Herr Jesus nicht sein Leben, sein Blut vergossen hätte.
Beim Vers 1 im Kapitel 31, da habe ich so ein paar Bezugsstellen gefunden, die auf diese Situation, wo die Söhne Labans sich beklagt haben, hinweist. Psalm 64 lese ich ab Vers 2. Verbirg mich vor dem geheimen Rat der Übeltäter, vor der Rotte derer, die Frevel tun, welche ihre Zunge geschärft haben, gleich einem Schwerte, ihren Pfeil angelegt, bitteres Wort, um im Versteck zu schießen auf den Unsträflichen. Plötzlich schießen sie auf ihn und scheuen sich nicht. Dann hätte ich Prediger Kapitel 4, Vers 4. Und ich sah all die Mühe und all die Geschicklichkeit in der Arbeit, dass es Eifersucht des einen gegen den anderen ist. Auch das ist Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. Ja, dann können wir noch zum Schluss vielleicht Galater 5 anschauen, Vers 19 bis 20. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welches sind Hurerei, Unreinigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, und das ist ja gerade wohl hier zutreffend, Zorn, Zank, Zwietracht, auch das, Sekten. Das sind alles so Dinge, die da herauskommen. Und wo passiert das? In der Familie. Ich glaube, das kennen wir auch. Es ist einfach problematisch, dass so schön Familie sein sollte, da findet sich immer wieder sowas. Zwietracht, Eifersucht. Ich glaube, es gibt keinen von uns, der das nicht erlebt hat. Gut, die armen Einzelkinder erleben sowas vielleicht nicht, aber wenn man Geschwister hat und Cousin, Cousinen, wie das mal früher der Fall war, en masse, heute nicht mehr so, dann sieht man das einfach, wie das ist.
Sieht man ja schon bei Kain und Abel. Da beginnt es schon auf der dritten oder vierten Seite der Bibel, einige Seiten weiter. Da sieht man, wie ein Gläubiger sich trennen muss von jemandem, der so halbgläubig war. Wenn das Neue Testament nicht wäre, wüssten wir nicht einmal, dass es ein Gläubiger war, der Lot, oder? Und der Abraham lässt ihn dann wählen. Und was wählt der Lot? Und das ist unglaublich, oder? Der Mensch wählt dann etwas, was er sich so vorstellt, Ägypten mit Eden zu vergleichen. Das ist unglaublich, oder? Und das wählt er dann. Oder jetzt hier bei Laban und Jakob, da sehen wir Trennung, nicht durch Wahl, sondern der Jakob hat, und da bin ich überzeugt, durch Gottes Ruf wieder erkannt. Nach langer, langer Zeit, also ich weiß nicht, 20 Jahre oder noch mehr, dass er ein Fremdling ist. Und Gott hat ihm ja schon seinem Großvater gesagt, welches Land ihnen gehören wird. Und dann sehen wir, wie er hier jetzt sich aufmacht.
Ich hatte noch eine gewagte Bemerkung. Ich habe ja heute den letzten Abschnitt ein bisschen studiert und heute den neuen Abschnitt vorgelesen erhalten. Und ich hatte ein riesen Durcheinander mit diesen gesprenkelten Tieren und getupften und dunklen und so weiter, wem was gehört. Also es kommt mir fast so vor, und jetzt kommt die gewagte Bemerkung, es ist fast so wie bei uns beim Börsenmarkt, dass der Laban immer so auf die besten Optionen spekuliert hat, dass er am meisten davon erhielt. Ich weiß nicht, ist dieser Vergleich angebracht, dass der Laban sein Vermögen eigentlich so ein bisschen mit Spekulieren erwirtschaftet hat.
Ja, man sieht, wie heikel das Spekulieren ist. Der Laban hat im Prinzip fast alles verloren beim Spekulieren. Es ist nicht so, dass er keine Schafe mehr gehabt hätte. Er hat noch einige wenige gehabt. Im Vers 19 wenn man den Text vorher liest, könnte man denken, oh, jetzt hat er alles verspielt durch seine Spekulierereien. Einmal setzt er auf die Gefleckten, oder? Und dann, wenn das nicht geklappt hat, setzt er anders. Aber der Herr hat anders gedacht. Der Herr hat das alles so geführt. Was der Jakob für ein Spiel getrieben hat, das ausreicht. Letztendlich, Gott hat geführt. Und das musste dann Jakob auch, oder durfte Jakob auch sagen. Aber ich wollte nur sagen, der Laban hat fast seinen ganzen Einsatz verloren. Das ist zum Thema Börse.
Ja, und grundsätzlich muss man sagen, was im Psalm 24, Vers 1 steht. Jehovas ist die Erde und ihre Fülle. Der Erdkreis und die darauf wohnen. Und der Spruch, der stand auch mal über der Börse in London. Also das heißt auch Amazon von Jeff Bezos gehört letzten Endes Gott. Oder auch das Haus meines Nachbarn, auch wenn er ungläubig ist.
Und im Vers 2, da spricht er über das Angesicht Labans. Es war nicht wie früher. Wo finden wir das noch? Ich meine, in 1. Mose 4, Kapitel 4 mit dem Angesicht von Kain oder aber auch von Nebukadnezar. In Daniel Kapitel 3, Kapitel 3, Vers 19. Da wurde Nebukadnezar voll Grimmes und das Aussehen seines Antlitzes veränderte sich gegen Sadrach, Mesach und Abednego und so weiter. Sieht man, wie sich der innere Zustand auch im Gesicht, in den Gesten widerspiegelt, nicht nur in den Worten.
Da kommt mir jetzt spontan in den Sinn, wir sollen ja auch ein offener Brief sein. Und eben bei uns sollte sich ja auch das Verhalten spiegeln, was in unserem Herzen ist. Eben, dass wir ein offener Brief für den Herrn Jesus sind und die Leute zum Nachfragen animieren.
Es ist auch klar, es gibt sicher verschiedene Gründe, warum der Jakob jetzt zurückgehen wollte. Einerseits sicher der innere Ruf, den er ja hatte, weil er wollte wieder zurück dorthin, wo er hergekommen ist. Und das ist ja völlig logisch, das ist auch göttlich. Aber er hatte auch einen äußeren Grund. Er hat seinen Vertrag hat er erfüllt. Also es war ja abgemacht, wie lange er arbeiten soll. Einerseits für die beiden Frauen, für seine Frauen. Und andererseits dann auch für die Trennung der Schafe, also die Vermehrung in Gefleckten oder nicht Gefleckten. Das waren, glaube ich, sechs Jahre, bin ich mir sicher. Aber dieser Vertrag hat er bis zum letzten Punkt erfüllt, da kann man gar nichts sagen. Da war er sicher vorbildlich.
Vielleicht gleich auch noch dazu, ja, er hat das erfüllt, aber im Vers 7 steht ja, und euer Vater hat mich betrogen und hat meinen Lohn 10-mal verändert. Aber Gott hat ihm nicht gestattet. Eben, wenn das stimmt, oder hat der Laban eben den Lohn 10-mal verändert, oder er war eben ein bisschen ein Schlitzohr, oder ja, nicht nur die Sachen, oder mit der Frau und das Abverdienen, eben Jehova
Aber eben Vers 3 steht, Jehova sprach zu Jakob, kehre zurück in das Land deiner Väter und zu deiner Verwandtschaft und ich will mit dir sein. Oder jetzt langsam, eben, er muss mal umkehren, oder? Eigentlich war ja dieser Aufenthalt bei Laban gar nicht vorgesehen, oder? Er hat das ja selber eingebrockt, oder? Mit seinem Betrug. Aber eben der Herr war noch mit ihm, aber jetzt steht, und ich will mit dir sein, also zukünftig, wenn er umkehrt. Genau, ja.
Das ist ja wieder eine der Verheißungen, die Gott ab und zu gerade auch dem 1. Mose öfters seinen Auserwählten gibt, eben Abraham, Isaac, Jakob. Ich will mit dir sein. Und besonders ausgeprägt finden wir das bei Josef, als er dann in die Sklaverei nach Ägypten kam und sogar ins Gefängnis. Und Jehova war mit ihm. Und das sind Dinge, wo man sieht, auf der einen Seite gehen die durch große Prüfungen durch, aber in diesen Prüfungen ist Jehova mit ihnen. Ja, also der Josef kam nicht früher aus dem Gefängnis raus, als eben eine Zeit war, aber Jehova war mit ihm. Und die Menschen haben das auch gesehen. Und so als Anwendung für uns, in all unseren Prüfungen dürfen wir wissen, dass Jesus Christus mit uns ist.
Ich habe noch so eine gewagte Bemerkung. Wir haben jetzt hier den Abschnitt, wo Laban oder wo der Jakob zu Besitz kommt. Aber er hätte ja eigentlich auch besitzlos zu seinem Vater zurückgehen können. Wir lesen ja dann, als sie den Isaak begruben, dass da auch noch Vermögen da war. Was hielt ihn eigentlich auf, bei Laban zu bleiben? Er hat ja einen Vater, der auch Besitz hatte.
Es gibt leider Unterschied. Das eine ist Erbe und das andere ist eigener Verdienst. Und es gehört vielleicht beides dazu. Und er wollte für die 20 Jahre ja jetzt nicht ganz mittellos da weggeschickt werden. Er musste ja für seine Leute sorgen.
Das, was vorhin Wolfgang gesagt hat, wir dürfen in unseren Prüfungen wissen, dass der Herr Jesus Christus mit uns ist. Also darin. Da möchte ich dann Jesaja 7, Vers 14 verlesen. Den kennen wir ja alle, aber ich denke, der passt da wie die Faust aufs Auge. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel heißen. Also Immanuel, Gott mit uns. Nur zur Ergänzung dazu. Und wir haben ja heute so den 24. und da feiert ja die allgemeine Christenheit Weihnachten oder auch im Ferneren dann die Geburt Jesu, ja. Weil wir müssen das nicht an diesem Tage heute festmachen.
Sogar die Atheisten feiern.
Aber ohne Jesus. Weihnachten feiert die ganze Welt, nur nicht mit Jesus Christus.
Das ist ja dann unsere Sache, wenn wir angesprochen werden auf Weihnachten, dass wir den Menschen zeigen können, für was, dass der Jesus gekommen ist. Und wir feiern ja nicht Weihnachten, sondern wir verkündigen seinen Tod. Aber wenn die Welt jetzt Weihnachten feiert, und das versuche ich auch, wenn es Gelegenheit gibt, den Menschen immer wieder zu zeigen, ja, der Herr Jesus ist tatsächlich gekommen, um zu sterben für deine Sünden. Für deine Sünden. Glaubst du an den Herrn Jesus? Hast du ihn persönlich für dich angenommen? Also wir müssen nicht unbedingt jetzt gegen Weihnachten predigen bei der Welt.
Bei den Christen sollen wir Aufklärung betreiben, ist klar. Da dürfen wir auch zeigen, dass der Jesus ungefähr am 10. Oktober auf die Welt gekommen ist. Das dürfen wir schon sagen, aber bei der Welt bringt das nichts. Da müssen wir und können wir genau diese Zeit benutzen, das Evangelium zu sagen, wenn es geht. Das vielleicht noch. Und dann vielleicht noch auch schön, wir finden hier jetzt in 1. Mose 31, Vers 3, und Jehova sprach zu Jakob. Das dürfen wir da nicht überlesen. Wir sehen zum Beispiel bei Abraham, da hat ja Gott jeden Tag zum Abraham geredet. Oder auch nicht. Er hat mal 13 Jahre kein Wort gesagt zum Abraham. Oder? Das war dann auch eine Belehrung für den Abraham in 1. Mose 17. Als Funkstille war von Seiten Gottes. Bis diese Zeit der 13 Jahre, und 13 ist eine göttliche Zahl der vollkommenen Einheit. 13 ist eine wirkliche, das zeigt vollkommene Einheit auf. Und so lange hat Gott mit dem Abraham nicht geredet. Aber hier, und Jehova sprach zu Abraham, kehre zurück. Er hat, sicher hat er das im Herzen gehabt, wieder zurückzukehren, aber er brauchte den Auftrag Gottes und er hat seine Verträge erfüllt. Da hat er nicht beschissen, oder? War er ehrlich.
Und man sieht, dass er geglaubt hat. Was hat er nicht gemacht? Da sandte Jakob hin und ließ Rahel und Lea aufs Feld rufen zu seiner Herde. Also der Glaube, das war nicht nur einfach eine Kopfsache. Ja, ich glaube, Punkt. Und der Glaube hat Konsequenzen, das Tun. Ich musste vorhin dran denken. Ja, ich habe vor etwa fast 50 Jahren, ist es her, die Zulassung bekommen zum Chemiestudium in Heidelberg, schriftlich. Habe ich das geglaubt? Ja, aber das hat nicht gereicht. Ich bin hingefahren, habe mich eingeschrieben, habe ein Zimmer gesucht und ja, alles vorbereitet, dass es dann wirklich umzusetzen war. Also, und so macht es eben auch der Jakob. Er bekommt die Botschaft von Jehova, die Zusicherung, ich will mit dir sein, und er setzt es um.
Du bist ja da völlig auf der Schiene von Jakobus, oder? Glaube ohne Werke ist tot.
Da sind wir ja wieder bei dem, was wir heute Morgen in Epheser 2, Vers 8 bis 10 gelesen haben. Erst kommt das Erlösungswerk. Das ist eine Gabe, da können wir nichts dazu beitragen. Wir glauben es. Und dann werden wir in den Stand versetzt, die göttlichen Werke zu tun, die Gott uns bereitet hat. Und das ist so eine wirklich wunderbare Zusammenhang.
Darum ist ja 1. Mose 22 nach 1. Mose 15. Der Apostel Paulus hat 1. Mose 15 zitiert, Vers 6, und der Jakobus 1. Mose 22. Wo der Abraham dann seinen Glauben bewiesen hat durch die Opferung des Sohnes. Und dann sieht man auch eine geheime Sitzung, die muss nicht irgendwo sein, man kann sie auch auf dem Feld machen. Er ruft dann die beiden Frauen, Rahel und Lea, er trennt sie von der Familie, holt sie zu sich auf das Feld, wo die Herden sind. Und dann haben wir dieses konspirative Treffen, kann man sagen, und bei den Herden. Und er sprach zu ihnen, ich sehe das Angesicht eures Vaters, dass es nicht gegen mich ist wie früher. Und das ist jetzt ganz schön. Also was wir hier auch sehen, die beiden Frauen, die verlassen die inneren Familienbande mit ihrem Bruder, verlassen diese Bande und stellen sich eindeutig zu ihrem Ehemann. Das ist auch eine schöne Belehrung. Das muss so sein. Also wenn gehauen oder gestochen, also ein Ehepaar gehört zusammen, auch wenn mal etwas nicht hundertprozentig funktioniert. Aber hier sehen wir, sie sind voll auf der Seite von Jakob.
Er sagt ja dann gleich danach, Vers 5, und er sprach zu ihnen, ich sehe das Angesicht eures Vaters, dass es nicht gegen mich ist wie früher, aber der Gott meines Vaters ist mit mir gewesen. Eben hier sagt er noch, der Gott meines Vaters, oder der Gott meines Vaters, nicht mein Gott ist mit mir gewesen, sondern der Gott meines Vaters. Eben die Beziehung ist vielleicht noch nicht so gut, oder? Eben die persönliche Beziehung, erst vielleicht nach Peniel, oder? Wo er mit Gott gekämpft hat, oder? Könnte sein, oder? Darum sagt er noch, der Gott meines Vaters, nicht direkt mein Gott, oder? Könnte man so vielleicht sehen.
Er sah natürlich die Verheißungslinie, die kam über Abraham, Isaac, Jakob. Da sah er, hat sich dem unterstellt. Und sicher ist er erst ganz am Schluss, 1. Mose 49, ganz nah bei Jehova gewesen. Oder? Am letzten Tag, kann man sagen. Übrigens, wegen Weihnachten ist mir noch in den Sinn gekommen, eine Stelle aus dem Kolosserbrief. Wenn wir zu Wiedergeborenen über Weihnachten oder Ostern reden, da können wir ruhig sagen, Ostern kommt in der Bibel nie vor. Das ist eine Worterfindung vom Luther. Die hat noch viel Unsinn erfunden. Also Ostern gibt es gar nicht in der Bibel. Das ist ein Okkultwort. Das ist wirklich aus dem Okkultismus. Aber wenn wir jetzt mit Unbekehrten auf der Straße, die sagen, vor Ostern, dann kann man ganz gut ansetzen und fragen, was bedeutet für dich Ostern? Dann würde ich das Wort Ostern dann auch verwenden. Bei einem Wiedergeborenen. Nein, da rede ich anders. Da rate ich anders reden. Auch Weihnachten. Also wenn jemand jetzt frohe Weihnachten, hat mir letztens gerade der Moritz, mein Nachbar, gewünscht, oder? Frohe Weihnachten. Da kann man ruhig fragen, was bedeutet das für dich, Weihnachten? Ich selber, ich kenne das gar nicht, für mich und meine Familie. Wir haben nie Weihnachten gefeiert. Mit Tannenbaum oder so. Nie. Wenn schon mit Mandarinen und spanischen Nüssli und Lesen in der Bibel. Aber nie mit so Firlefanz.
Ich habe jetzt darauf angewohnt, wenn man so einen netten Wunsch bekommt, aber jetzt nicht viel sagen kann, weil es an der Kasse zum Beispiel kann ich jetzt nicht viel erzählen, wenn andere warten, aber dann sage ich frohe Festtage oder frohe Feiertage. Das, um einfach mal einen Unterschied zu machen. Fällt den meisten vielleicht gar nicht auf, aber ich sage es bewusst so, dass ich dieses Wort nicht in den Mund nehmen brauche. Und wie du hast natürlich recht, wenn jemand das persönlich macht, dann kann man sehr wohl genau darauf eingehen, wie du das gesagt hast. Und das habe ich auch ab und zu schon mal gemacht, ja.
Als ich mal gelesen habe von Hudson Taylor, dem China-Inland-Missionar, was hatte der für Haare? Zwei lange Zöpfe. Würden wir sagen, ja, wie kann man als Christ, als Mann Zöpfe haben? Ja, das war damals anscheinend in China üblich und der hat sich berufen auf 1. Korinther, ich weiß nicht mehr, nein, den Juden ein Jude, den Griechen ein Griechen. Kann man so machen, ich hätte es nicht gemacht. Aber man kann auch da sehen, um mit einem Fußballer das Evangelium zu sagen, muss ich nicht gegen Fußball reden, das wäre ja Dummheit. Da muss ich sagen, dass ich Messi und Ronaldo auch kenne.
War er dann eigentlich, dass der Jakob dann so heimlich wegging, nicht auch ein bisschen falsch? Vielleicht hätte er das oft zeigen sollen, weil im Verlauf der Geschichte erfahren wir dann noch, also ab Vers 22, dass Gott auch zu dem Laban reden musste, damit er da nicht gleich eine schlimme Verfolgung machte. Auch später erfahren wir, dass sie zusammen einen Eid schwuren, dass sie so bis zu diesem Haufen Steinen, den sie errichtet haben, jeder sein Gebiet hat. Irgendwie, dass dieses heimliche Wegziehen, ich weiß nicht, wie ich das einordnen soll. Ich habe es bis jetzt eher so ein bisschen negativ eingeordnet. Hätte es vielleicht auch anders machen dürfen, weil er wusste ja, dass Gott mit ihm war.
Also ich bin jetzt nicht ganz der Meinung, dass das jetzt falsch ist. Es gibt einfach Dinge im Leben, da musst du schlau sein und, unnötigen Streit vermeiden. Und das hätte sicher einen unnötigen, heftigen Streit gegeben, wären sie noch vor Ort gewesen. Aber er hat Tatsachen geschaffen und dann konnte auch der Laban zwar noch rumjammern, aber de facto nichts mehr tun, auch weil Jehova ihn daran gehindert hatte. Also ich sehe es jetzt nicht kritisch in dem Fall.
Also wenn ich in der Firma evangelisiert habe, ist ja verboten, während der Arbeitszeit evangelisieren. Also ich hätte jemanden entlassen, wenn er das gemacht hätte, klar. Aber wann habe ich in der Firma evangelisiert? An Kaffeeautomaten. Das ist eine wunderbare Gelegenheit in der Pause, das geht. Und jetzt kann man sagen, ja, das ist ja feige. Das ist ja feige. Du musst halt deinen Job riskieren und so weiter. Das ist Blödsinn. In einer Firma werde ich bezahlt vom Inhaber und so weiter. Ich muss mich diesen Gepflogenheiten hundertprozentig unterziehen. Und wir haben dann immer noch Gelegenheit, am Kaffeeautomaten ein Traktat weiterzugeben. Und darum, das, was er gemacht hat, ja, natürlich war vielleicht nicht die feinste Art, aber ja, ich hätte es aber auch so gemacht.
Ich fand das gut, wie Andi das so betont hat, dass ihm das nicht so zugesagt hat. Da bin ich voll bei dir, Andi. Ich empfinde das auch so. Wir haben 2x7 Jahre für die Frauen. Okay, dann dieses Treffen mit Laban, diese Abmachung, Vertrag, den er Gänsefüßchen eingehalten hat, meinte dabei auch ein bisschen schummeln zu müssen und so. Und in diesen nächsten Jahren baute er sein Vermögen auf. Er hatte Gelegenheit dazu genug gehabt, das irgendwie in geordneten Bahnen laufen zu lassen. Jetzt macht er eine Familienversammlung auf dem Feld und hat es auf einmal ziemlich eilig. Ja, dann diese Ereignisse überstürzen sich ja nahezu dann. Ja, wozu denn, fragt man sich. Und da kommt einem schon der Gedanke, ja, vielleicht war das nicht so. Gut, Gott hat ihn gerufen, ja. Und dann nicht zu vergessen, Labans Söhne, die ihm nicht mehr freundlich waren, der Laban selbst. Und die Zeit war reif, ne. Aber wie Andi sagt, der Vater war noch da. Und wiederum, wie sehen wir, wie mit Beispiel von Lot, den wir heute auch angeführt haben. Es geht um Geld, um Vermögen. Und dann geschehen dann vielleicht Dinge, die nicht so moralisch einwandfrei sind. Ne?
Das ist ja klar. Jakob hat den Laban hintergangen. Ich muss nur sagen, ich, Hans-Peter Wepf, ich hätte es auch so gemacht, aus Feigheit. gebe ich zu. Und ich verstehe den Jakob, dass er es so gemacht hat, aber das Wort Gottes ist sauber und klar. Er sagt im Vers 20, er hinterging Laban. Das ist die andere Seite. Aber Martin wollte doch noch was sagen.
Ja, eben im Vers 7 steht ja auch, und euer Vater hat mich betrogen, oder? Er hat mich betrogen und hat meinen Lohn zehnmal, oder? Zehnmal verändert. Also wenn du in einer Firma bist, der Lohn zehnmal verändert wird gegen unten, dann ist es Zeit zu gehen. Gut, man kann auch gegen oben verändern, ja. Kann aber auch nicht gut sein. Dass, wenn du nachher ein Burnout hast, dann hast du auch nichts gewonnen. Aber Gott hat ihm nicht gestattet, mir Übles zu tun, oder? Gott war mit Jakob und Laban konnte ihm nichts Übles tun, oder? Aber ja, Laban hat ja das nicht gewusst, oder? Und darum ging er einfach Jakob, ja.
Und dann im Vers 14 sehen wir, und Rahel und Lea antworteten und sprachen zu ihm, also zum Jakob, haben wir noch ein Teil und ein Erbe im Hause unseres Vaters. Also da sehen wir, die Töchter, die machen jetzt einen sauberen Schnitt, also Rahel und Lea, seine Frauen, machen jetzt einen sauberen Schnitt in der Familie. Und das ist richtig. Das ist richtig. Das sehen wir schon auf der dritten Seite der Bibel, dass ein Mann Vater und Mutter verlassen soll. Und wenn diese Trennung nicht sauber ist, wird das immer gesehen. Das hat immer Folgen. Es muss eine wirkliche, wenn möglich auch örtliche Trennung geben, wenn es irgendwie geht. Und das wurde jetzt hier von den Frauen, die wurden nicht überredet. Die haben das selber in die Hand genommen und gesagt, dass sie kein Teil oder Erbe mehr haben im Hause ihres Vaters, sind ja nicht als Fremde von ihm geachtet worden. Also das war eine Entfremdung ist da passiert durch all das, was geschehen ist. Weil man muss auch sehen, diese Frauen, die wussten ja, dass sie gekauft wurden, je um 7 Jahre. Also nicht so schön. Ja.
Vielleicht noch kurz zu Vers 13. Da anerkennt ja der Jehova, ich bin der Gott von Bethel, wo du ein Denkmal gesalbt, wo du mir ein Gelübde getan hast. Und das ist ja das, was er dann damals gesagt hatte, als er dann dort lag und diese Erscheinung hatte mit den Engeln, die auf und abstiegen. Und dann hat er einen Schwur getan. Wir hatten es damals ja besprochen, dass er das gar nicht für euch hätte tun müssen. Aber Gott hat es anerkannt und gesagt, du hast ein Gelübde getan. Ja? Und jetzt darf er dann zurückkehren. Und mache dich auf, ziehe aus diesem Lande und kehre zurück in das Land deiner Verwandtschaft oder Geburt.
Nochmals den Hinweis, also was Rahel und Lea gehalten haben davon, dass der Laban jeweils 7 Jahre eingefordert hat vom Jakob, das sagen sie da ganz deutlich. Der Kerl hat uns verkauft. Der war... Und man denkt, oh, das ist damals üblich gewesen, so, da glaube ich auch nicht, ist gar nicht möglich. Aber der hat es einfach durchgezogen und meinte, er hat jetzt ein Riesenvermögen und so weiter am Schluss. Aber da hat Gott dann zugegriffen und eingegriffen. Und am Schluss hatte der Laban nur noch einige wenige Schafe. Da hat auch Gott dafür geschaut. Und der Besitz ist via Rahel Lea zum Jakob gegangen oder vielleicht umgekehrt, weiß ich auch nicht, via Jakob zu Rahel und Lea. Auf jeden Fall diese Familie, die ist reich belohnt worden am Schluss.
Ich wüsste noch von... Ah, Nein. Sorry.
Sag's noch.
Ja, nur so eine Bemerkung noch. Es gibt ja noch eine andere Frau, die auch so einen sauberen Schnitt gemacht hat. Und das ist die Ruth. Naomi will sie eigentlich zurückschicken nach Moab, aber die Ruth, die ist auch so, kommt mir jetzt fast vor wie diese beiden Frauen, voll hinter der Naomi und kehrt der Heimat den Rücken.
Dann fahren wir das nächste Mal fort bei Vers 17. Kapitel 31, Vers 17. Wenn ein Bruder noch mit uns betet.
Herr Jesus, so danken wir dir nochmals von ganzem Herzen, dass wir dir hören konnten und was dich betrachten, was du getan hast, diese Gnade, diese der Errettung, die du getan hast und wie du deinen Vater verherrlicht hast. So möchten wir auch die neue Woche gehen mit diesen Gedanken und auch die Menschen um uns her, auch die auch Weihnachten feiern, aber sie wissen gar nicht recht, was das ist, dass du der Erretter bist und willst, dass kein Mensch verloren gehe. Mögen doch viele noch zur Besinnung kommen und noch umkehren. Und auch, wir wollen uns anbefehlen und auch die eben krank und schwach sind, Nöte haben, dass wir das volle Vertrauen auf dich, Herr Jesus, haben und preisen und loben dich dafür. Amen.
Amen.
Dann wünschen wir allen Geschwistern noch einen guten Tag, einen guten, wer zum Mittag bekommt. Dem Herrn befohlen. Tschüss.
Danke.
Bis zusammen. Tschüss.